Liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Spezialfolge auf Schweizerdeutsch. In dieser Spezialfolge ist der ehemalige Profifußballer Roberto Rodriguez mein Gast. Roberto ist der älteste von drei Brüdern. Seine beiden Brüder Ricardo und Francesco haben wie er ebenfalls den Weg zum Profifußballer geschafft. In der Folge spricht er unter anderem über seinen Weg in den Profifußball, welche Umwege er dafür machen musste und welchen Menschen er dankbar ist. Außerdem sprechen wir über seine schönsten Momente als Profi und wie schwierig es ist, als Profifußballer Job und Privates in Balance zu halten. Eine interessante und inspirierende Folge wartet auf euch. Viel Spaß! Zur Info: Die Folge mit Roberto Rodriguez habe ich im Juli 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Hey Roberto, herzlich willkommen bei Sportsfreunde, beim Podcast. Mega cool hat das geklappt und danke, dass ich da hierher kam. Du bist ehemaliger Fußballer, jetzt könnte man, also sag ich mal, Unternehmer. Was hat dich ursprünglich zum Sport Fußball gebracht? Wieso ausgerechnet der Fußball?
Ja, ganz einfach. Mein Vater, wir haben damals angefangen, ich war etwa 4, knapp 5. Und ja, damals hat es nur den Fußball gegeben und keine Handys, keine iPads. Ja, wir haben einfach draußen auf dem Schulhofplatz nonstop Fußball gespielt und ja, mein Vater war ein großartiger Fußballfan, hat den Fußball immer verfolgt, hat selber auch geschustet, früher in Spanien, aber nicht so auf hohem Niveau. Aber er war einfach ein Fußballliebhaber und hat uns dann ja, die freie Zeit, die er hatte, neben dem Arbeiten, hat er dann mit uns verbracht auf dem Schulhofplatz und dort habe ich Fußball gelernt.
Zusammen mit deinen Brüdern? Also sind die da zusammen angesteckt worden sozusagen?
Ja, jein. Also ich sage mit dem Ricardo, weil er ist 2 Jahre jünger als ich. Mhm. Der Francisco war halt noch ein Baby gewesen. Oder noch nicht auf der Welt, je nachdem. Weil ich habe 5 Jahre Unterschied zu ihm. Und nein, er ist mit dem Ricardo bin ich oft auf dem Schulhausplatz gewesen. Ich muss aber sagen, dass er ja, mehr genervt hat als mitgespielt. Ja.
Inwiefern hat er genervt?
Ja, er ist ganz ein spezieller Bub gewesen. Okay. Hat immer vielleicht 5-10 Minuten mitgemacht. Und nachher hat er sich, ja, wie soll ich sagen, seine eigenen Sachen gemacht und ist dann ein bisschen weggelaufen und hat nicht mehr wollen shooten oder ist ihm langweilig gewesen.
Okay.
Und ich wollte einfach noch dranbleiben und dann mein Vater ins Goal gestellt und dann immer geschossen und ja, so ist es gewesen, ja.
Und dann, wie ist das weitergegangen? Wie bist du deinen nächsten Schritt zum Fußball, zum Profi gegangen?
Ja, es hat nachher alles ein bisschen seinen Lauf genommen beim FC Schwammerdingen, die Juniorenabteilung. Unsere Eltern haben uns dann schnell mal angemeldet. Ja, und dann war es einfach mehr Freude und Spass gewesen. Aber dann hat man dann irgendwann mal schnell gemerkt, dass wir doch ein gewisses Talent haben. Und ja, ich bin dann C-Junioren sind das gewesen. Mit 13, knapp 14 bin ich dann ein Probetraining gemacht bei GC. Mhm. Und bin dort 3 Monate im Probetraining gewesen. Mein damaliger Trainer, der Marco Otero, hat mich dort aufgenommen. Ja, und dann bin ich dort und habe 3 Monate trainiert. Bin ich ein bisschen übergewichtig gewesen.
Okay.
Aber die Shooter habe ich können. Und dann, ja, habe ich einen guten Eindruck hinterlassen und dann hat mich GC dann aufgenommen. Mein Bruder, der Ricardo, war schon beim FCZ in der U12. Und ich bin dann zu GC, auch sehr speziell. Und dann habe ich dort angefangen und dort war dann so das erste Mal. Und GC war damals eine riesige Nummer im Schweizer Fußball.
Rekordmeister?
Immer noch Rekordmeister, ja. Aber damals war es sehr schwierig gewesen, in die Juniorenabteilung zu kommen, weil es mega, mega gute Fußballer gehabt. Mhm. Und ja, ich habe es irgendwie dann noch geschafft und dann hat das alles ein bisschen so seinen Lauf genommen.
Dann bist du bei GC dann geblieben insgesamt?
Ich bin dann knapp, also ich habe dann am Ende U14 bin ich dann gekommen bei GC und dann bin ich U15, U16, U18, U21 bis U21. Und dann dort habe ich dann den Sprung nachher nicht mehr geschafft in die erste Mannschaft. Ehrlich muss ich auch sein, es war sehr schwierig, um in die erste Mannschaft zu kommen. Damals war der Hans-Peter Latour Trainer von der ersten Mannschaft. Und dann habe ich schnell mal gemerkt, ich muss einen anderen Weg nehmen. Ich habe gerade meine Lehre abgeschlossen und ich wollte dort einfach Fußball spielen. Ich habe einfach den Traum verfolgt, zumindest ein Super League-Spiel zu machen. Und dann habe ich halt einen Umweg genommen und bin dann zum FC Wil gegangen, in die Challenge League mit 18. Und dort habe ich mich dann auch durchgesetzt. Und dann bin ich 2 Jahre zu Beginzona. Auch in der Challenge League. Und dann nach diesen 2 Jahren hatte ich eine gute Saison, ein gutes halbes Jahr. Und dann hat mich dann St. Gallen entdeckt.
Dann bist du in die Ostschweiz danach gekommen?
Genau, dann bin ich in die Ostschweiz. Und dort ist für mich dann ein Traum in Erfüllung gegangen, weil ich durfte Super League spielen. Und es war schon ein langer Weg gewesen, aber schlussendlich bin ich einfach happy gewesen, dass ich den Sprung in die Super League geschafft haben.
Und hast du dir auf dem Weg zum Profisportler hast du ein Vorbild gehabt? Vielleicht dein Bruder, der Ricardo, oder sonst andere, wo den Weg gemacht haben? Oder hast du dir bewusst gesagt, ich brauche kein Profi, ich will es einfach selber arbeiten, weil aber ich schaffe das selber, weil ich es gerne mache, nicht unbedingt wegen meinem Vorbild?
Ja, also mein Vorbild war damals immer der Raúl González von Real Madrid, der Stürmer. Ich weiß nicht warum, aber ich habe die Match immer verfolgt. Und mich hat einfach so seine Art imponiert, so wie er einfach vom Typ her war und wie er Fußball gespielt hat. Und sehr viel Goal geschossen. Legendenstatus in Madrid. In der Jugendzeit, beim FC Schwammerdingen hatte ich immer einen, der beim FCT war, in der Juniorenabteilung, auch vom FC Schwammerdingen. Der hat damals Dippi geheißen, Amar Dipp, kann ich mich gut erinnern. Auch ganz ein geiler Fußballer, muss ich ehrlich sagen, ist ein genialer Fußballer gewesen, leider nicht ganz nach oben geschafft. Aber, der hat mich sehr beeindruckt, muss ich ehrlich sagen. Ja, und nachher eigentlich niemand mehr. Also Ricardo war halt immer 2 Jahre jünger gewesen, gell? Und ist dann in der Zeit, als ich dann bei Wil Bellinzona war, hat er dann den Sprung in die erste Mannschaft im FC geschafft. Und dann, aber ich habe ihn nie so als Vorbild gesehen, sondern für mich ist er immer mein Bruder und so wird es auch immer bleiben.
Hast du einen Verein gehabt, wo du unbedingt gerne hättest wollen spielen oder gespielt hast am Schluss und gesagt hast, hey, dort in dieser Mannschaft das gerne arbeiten?
Ja gut, das ist glaube ich jedem Kind ein Traum. Wenn man kann mal, keine Ahnung, in Real Madrid, Barcelona, ganz grosse, ich habe die spanische Liga immer fair verfolgt. Und Real Madrid war schon halt mein Verein gewesen. In der Jugendzeit und dann, das war mein Traum gewesen, aber ich wusste, es ist eher schwierig, aber ich tue trotzdem alles dafür geben, dass ich vielleicht eben meinen näheren Traum, sage ich mal, Super League dürfen spielen, kann erreichen und das bin ich sehr stolz, ja.
Was hast du denn für eine Position gespielt? Bist du Stürmer gewesen, wenn du sagst, Raúl war dein Vorbild gewesen, oder?
Ja, es ist lustig. Ich habe im FC Schwammerdingen habe ich immer im zentralen Mittelfeld gespielt. Dann, als ich zu GC bin, hat mich dann der Otero auf die Idee gekommen, mich als Neuner laufen lassen, als Stürmer. Und ich kann mich genau noch erinnern. Wir hatten so ein Turnier im Sommer draußen mit GC, FCZ, so ein Triangel, glaube ich, oder eine Viermannschaft, ich weiß nicht mehr genau. in Oerlikon war das damals noch. Gewesen. Und dann hat er gesagt, oh, du spielst mal Neuner. Ich bin halt einfach im Kopf grösser als alle anderen. Und dann kann ich mich noch erinnern, in einem Spiel habe ich irgendwie 4 oder 5 Goal geschossen.
Oh, nice.
Und dann habe ich gedacht, ja, okay, gut, wenn es so ist, dann warum nicht? Ja, und nachher bin ich eigentlich relativ schnell umfunktioniert worden auf die Außenbahn, links und rechts, Flügel. Und dort ab der U16 dann richtig dann bei Martin Rueda, weiß ich noch, wo mein Trainer war, in der U16, wo mir dann gesagt hat, ey, ich will, dass du auf dem linken Flügel spielst. Und das habe ich eigentlich dann die ganze Zeit gespielt, eigentlich bis FCZ 2019 immer auf dem Flügel gespielt, ja.
Und jetzt bei Real Madrid ist jetzt die Konkurrenz wie Vinicius, Mbappé und Rodrigo.
Wahnsinn, ja. Das wäre dann eine andere Liga, ja.
Das wäre eine Challenge.
Das wäre eine riesige Challenge, ja, technisch.
Du hast dann, bis wann hast du aktiv Profifußball betrieben?
Ja, eigentlich aktiv. Ich bin eigentlich immer noch aktiv, wenn man so darf sagen. Spiele heute noch in der ersten Liga Classic. Aber ich sage jetzt mal so unter professionellen Bedingungen. Bis zu 2000, was ist es gewesen? Ende 2023.
Also 2 Jahre. Die Jahre gut.
Ja, gut, ja, wie dort bin ich noch die letzten 2,5 Jahre beim FCZ gsi, der U21. Ich habe dort so eine spezielle Rolle bekommen und als erfahrener Spieler. Ja, und dort habe ich doch unter professionellen Bedingungen dürfen spielen und trainieren natürlich im Herren Schürli mit der neuen Anlage Home auf FCZ. Und dort habe ich dann irgendwann schon sozusagen mich vom Profifußball verabschiedet.
Aber das nicht höchste, aber so erste Liga, da spielst du immer noch mit Freude und Game. Und
ja, ich mache es eigentlich nur aus dem Grund, ja, weil ich Freude daran habe, weil es mir Spass macht, weil es noch in Zürich ist und weil es für mich auch eine nette Abwechslung ist, mal ein bisschen vom Alltag ein bisschen wegzukommen. Abschalten können und am Wochenende auch auf mich noch den Ernstkampf noch ein bisschen haben. Der Wettkampf. Und ja, es macht Spass. Und solange es Spass macht und ich mich körperlich gut fühle, dann warum nicht?
Ja, ja. Solange es Spass macht und im Moment noch. Man fühlt sich fit genug, dass das immer so gut so Sport können zu machen, als wenn man es allein irgendwie müsste machen. Oder?
Absolut, natürlich. Ja. Ja. Also ich fühle mich gut, ich fühle mich trotz meiner, sag jetzt mal, bald 35 Jahre, aber ich fühle mich gut körperlich und solange ich gesehen habe, dass ich noch mitheben kann, dann würde ich es gerne noch weitermachen. Aber ich schaue von Jahr zu Jahr und wie sich natürlich auch die Situationen verändern, was alles nebenbei noch passiert. Ja.
Hast du in deiner Laufbahn als Fußballer Trainer gehabt oder ich sag mal, ganz generell Menschen gehabt, die dich besonders gefördert haben, wo du besonders aus einem Grund dankbar bist oder wo dich in einem Moment wieder oder besonders unterstützt haben, wo es vielleicht nicht so gelaufen ist? Trainer oder sonst Menschen?
Ja, also ich muss gerade überlegen. Ich habe eben 2, 3 Trainer ja schon vorher erwähnt. Ja, ich habe, also ich sage jetzt mal, im Juniorenbereich, beim FC Schwamendingen, ja, nicht so laufen oder so. Das machst du auch mehr aus Hobby und aus Freude. Hast noch nicht so den Druck. Aber ich dann, sage ich mal, so, wenn ich dann zu GC gegangen bin und so meinen ersten Schritt gemacht habe, ja, ich habe schon gemerkt, dass ich athletisch und körperlich, ich bin zwar gross gewesen, aber ich bin noch nicht so fit gewesen. Aber trotzdem habe ich die Unterstützung gespürt von Marco Tero, der mich dort einfach trainieren lassen hat. Und ich weiß nicht, aber er hat, glaube ich, irgendetwas in mich gesehen, dass er mich dann unbedingt hat wollen, holen zu GC. Ja, und dann hatte ich sicher eine schwierige Zeit gehabt, in der U16, U18. Ja, weil dort habe ich dann die Lehre angefangen und die Lehre habe ich auch nur dank Martin Rueda bekommen, weil er hat mir die irgendwie gefunden gehabt und hat gesagt, schau, ich habe etwas für dich. wo du nebenbei noch kannst bei GC trainieren und ja, dann habe ich mir das angehört. Und ja, dort hatte ich sicher eine schwierige Zeit gehabt, in dem Sinn, dass alles unter einen Hut zu bringen, eine normale Lehre zu machen und dann immer hin und her pendeln. Der Campus ist ja nicht irgendwo da in Zürich in der Nähe. Und ich habe in Dietikon gearbeitet und dann...
Das hin und her pendeln?
Ja, ich habe immer eine Stunde weg gehabt.
Oh gut, ja.
Und dort hatte ich ab und zu schon ein paar Tage, wo ich gesagt habe, ich mag nicht mehr.
Keine Lust mehr,
fünfmal in der Woche Training oder sechsmal. Dann Wochenende noch Spiel und dann musst du noch die Lehre machen. Ja, schon eine heftige Zeit gehabt, aber der Martin hat trotzdem, was jetzt den sportlichen Teil anbelangt, hat er doch immer auf mich gesetzt und mich spielen lassen. Ja, und dann gegen Andy, sag jetzt mal, wo ich dann aus der Lehre bin und dann in U21, ja, ich habe gespürt, ich schaffe es nicht mehr in die erste Mannschaft. Und dort war der Murad Yakin mein Trainer. Und dann hat er trotzdem immer auf die Jungen gesetzt. Obwohl wir eigentlich damals viele Spieler hatten, die von der ersten Mannschaft abgekommen sind. Und er hat trotzdem dann immer die Jungen laufen lassen. Der Murad ist halt sehr speziell dort. Er hat einfach seine Linie durchgezogen. Und dort bin ich ihm sicher auch dankbar, dass ich trotzdem auf diesem Niveau durfte. In U21 spielen, trotz der ganzen Konkurrenz. Und ich war fast einer von den wenigen, der keinen Vertrag hatte.
Okay.
Die anderen Mitspieler hatten alle einen Vertrag gehabt, auch die U21-Spieler. Und dort habe ich es schon ein bisschen komisch gefunden, aber ich habe immer mit mir gesagt, egal, mach einfach deinen Weg, tu hart arbeiten für das. Und irgendwann zahlt sich das schon aus.
Hat sich dann am Schluss für dich ausgezahlt, oder?
Ja, weil mein Traum war immer, die Super League zu spielen.
Und das hast du noch können?
Ja, und wie kann ich sagen, ich habe gut 100 Spiele in der Super League gemacht. Und für mich ist das erfüllend. Und das habe ich auch geschafft in der ganzen Juniorenzeit. Und das können heute nicht viel von sich sagen. Darum ja, hat sich dann schon erfüllt. Ja.
Was hat für dich die Super League so speziell gemacht, so ausgemacht, also nachdem das natürlich die höchste Liga Schweizer Fußball ist, so reizbar, dass du sagst, ich wollte unbedingt dort mich durchsetzen und hast gerade am Schluss dann durchgesetzt mit 100 Spielen. Was macht für dich die Super League so besonders?
Ich finde, ehrlicherweise, früher ist es hat auch nicht für mich viel attraktiver gewesen. Vielleicht bin ich auch involviert gewesen, aber es hat einfach mega gute Spieler gehabt. Das Niveau, finde ich, war früher auch besser gewesen, wenn ich ehrlich bin, wenn ich heute Super League schaue und das vor 10 Jahren. Wir haben damals noch in der Liga einen Shaqiri, einen Mohamed Salah, wie die alle heissen, keine Ahnung, Xhaka und Jigawi, Xhaka und all die. Ich finde, das Niveau war schon höher gewesen. Und was ausgemacht hat, also ja, für mich hat es einfach, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen, es ist ich war einfach speziell. Ich wollte einfach vor vollen Stadien spielen. Ich wollte, dass die Zuschauer jubeln, wenn ich ein Goal mache.
Wie jeder Fußballer.
Genau.
Was will, oder?
Ja, genau. Und die Emotionen halt. Einfach die Emotionen kann dir, glaube ich, niemand wegnehmen. Mhm. Wenn du vor 20.000 Zuschauern ein Goal machst und dann noch zuhause, ist schon ein schönes Gefühl.
Gibt es fast nichts Schöneres als Fußballer anders? Als da, so.
Ja, ich denke immer jetzt, wenn ich zurückschaue, sage ich immer, die Emotionen, all die Emotionen, die du erlebt hast innerhalb von deiner Karriere, die kann dann niemand wegnehmen.
Die bleiben für immer.
Sind es gute, negative, ist egal, weil eine Karriere läuft meistens nicht immer rund. Aber das ist schon etwas, wo ich sagen muss, die Emotionen haben mir schon viel gegeben, ja.
Was war der schönste Moment in deiner Profikarriere?
Ja, da gibt es sicher zwei, oder sagen wir mal drei, wo ich dann zu St. Gallen gewechselt bin. Und dann haben wir uns, keine Ahnung, ist ein Wunder passiert. Wir haben uns qualifiziert in den Playoff-Spiel gegen Spartak Moskau, wo wir dann in die Gruppenphase gekommen sind von der Europa League.
Ich erinnere mich, ja.
Ja, das war schon sehr speziell gewesen. Vor allem auch, was es ausgelöst hat in der ganzen Ostschweiz. Das ist unglaublich. Also, ich bin ich weiß auch nicht, eben, mein Ziel war ja Superleague-Spieler. Und dann, keine Ahnung, bin ich in die Superleague gekommen, habe meine ersten 2-3 Spiele gemacht. Ich war ja noch nicht mal Stammspieler gewesen, und dann habe ich von Anfang an dafür spielen, plötzlich nach 4-5 Spielen. Und dann in der Europa League habe ich also alle Spiele wirklich von Anfang an machen.
Oh ja.
Und es war schon ein riesen Highlight gewesen, wenn dann vor 30, 40, 50.000 Zuschauern spielen darf. Und dann gegen Top-Teams aus Europa. Das hat schon etwas in mir ausgelöst, sage ich mal. Und eben auch in den Leuten, in der ganzen Ostschweiz, meine Family, meine Mutter, mein Vater, die waren mega stolz gewesen, natürlich. Und für mich hat's eben, ist es mega erfüllend gewesen, weil ich meine Eltern im Stadion gesehen, meine damalige Freundin, heute Frau, ist auch schon im Stadion gewesen und hat das alle dürfen miterleben. Es ist schon, hat mich schon berührt gehabt. Ja.
Du hast deine Freundin, heutige Frau, gerade angesprochen. Wie ist es euch gelungen, das Profileben plus Privatleben einigermaßen zu handeln? Weil du wahrscheinlich dann schon auch gerade wenn du Europa League gespielt hast mit St. Gallen, viel weg bist und viel Training gehabt hast. Das zu koordinieren ist sicher nicht einfach gewesen, oder?
Ja, wir haben dazu mal noch kein Kind gehabt. Sicher ein bisschen einfacher als heute. Aber ja, es war sehr, sehr schön gewesen, zu erleben, dass du eine Partnerin hast, die dich unterstützt, die da ist für dich und ja, wo so ihre Interessen ein bisschen zurückstecken,
in den Anstellen,
ja, und dann ja, dich voll unterstützt und daheim ist und auf dich wartet und ja, dass du einfach heimkommen kannst und dann kannst mit ihr über die Sachen reden und auch über die Privatsphäre zu haben. Aber die Unterstützung war sehr speziell gewesen, weil sie hat natürlich ich bin dann nachher auch ins Ausland gegangen und sie ist dann immer mitgekommen, hat sozusagen ihr Leben da aufgegeben. Und das sage ich ihr heute auch noch. Da bin ich sehr dankbar dafür, dass du das für mich alles geopfert hast. Und das macht nicht jede Person. Deswegen werde ich ihr immer dankbar sein.
Ins Ausland, also sportlich ins Ausland, bist du noch gewachsen?
Genau, dann sportlich ins Ausland. Keine Ahnung, das war dann so mein Ziel gewesen, auch nachher dann, als ich dann nach 2 Jahren Super League habe, dann wollte ins Ausland wechseln. Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber ich wollte das warnen. Und dann bin ich auf Italien, in die 2. Liga und habe mir natürlich dort erhofft, gehabt, dass ich vielleicht dann von dort in die 1. Liga kommen. Durchbruch schaffen, Durchbruch in die Serie A. Leider nicht gelungen. Aber wie gesagt, es ist manchmal, eben, wie ich vorher schon erwähnt habe, Karriereverlauf nicht immer rosig. Und deswegen ist es für mich ja, Erfahrung, eine riesige Erfahrung gewesen, die ich machen durfte. Aber es ist vielleicht der falsche Entscheid gewesen.
Ja, vorher weiß man das nie, ob das der richtige Weg ist. Genau. Und man muss manchmal Risiko eingehen, um zu schauen, wie wird es. Und wenn es nicht dann so ist, dann muss man sagen, ja gut, ich habe es wenigstens probiert. Oder?
Absolut, ja. Absolut. Es war genau so gewesen. Und ich habe dann schnell gemerkt, es passt nicht. Obwohl ich eigentlich einen Trainer hatte, wo viel mit mir geredet hat und mit mir hat wollen, eine Lösung finden, weil schlussendlich hat er mich ja auch geholt. Und dann ist es leider nicht so gegangen, weil ich bin einfach ein Mensch, wo ich muss mich wohlfühlen in der Umgebung, wo ich bin. Und ich habe mich einfach nach 25 Jahren Schweiz, gehst du auf Italien, das erste Mal lebst dort, das ist dann schon ein bisschen anders.
Andere Kultur, andere...
Ja.
Temperament und ja. Die Leute und Land.
Ja, weißt du, um Ferien machen ist kein Problem. Da kann ich gerne an, aber zum dann vom betonen Leben ist dann schon.
Und etwas anderes. Ja.
Nochmal etwas anderes als die Schweiz. Ja.
Apropos Ausland, hast du, oder anders gefragt, bist du ab und zu so ein bisschen eifersüchtig auf den Ricardo, dass er in die Bundesliga hat können, dass er in Italien ja mehr Erfolg gehabt, mehr Glück gehabt, auch fußballerisch. Ist da ein bisschen Eifersucht in dir reingekommen als Bruder? Oder hast du nicht gesagt, ich bin das mega und er hat es mega verdient und wenigstens einer von uns drei, der richtig durchgestartet ist?
Ja, ja. Ja gut, ich meine, meist vergleichen mit dem Ricardo seiner Karriere müssen wir, glaube ich, nicht. Nein, der hat eine Top-Karriere gemacht. Ich bin sehr stolz auf ihn, dass er das erreicht hat, alles. Und die Frage, die du stellst, ja, habe ich schon sicher etwa 100 Mal gestellt bekommen. Und ich sage immer wieder, ich bin nie eifersüchtig auf ihn. Ich habe nicht zu ihm aufgeschaut oder so, überhaupt nicht, weil ich habe wie die Distanz entwickelt. Das ist für mich so, er ist mein Bruder. Mhm. Wenn man so sagen kann, er ist mein kleiner Bruder. Ich bin 2 Jahre älter und ich bin auf alle von der Familie, auf meine beiden Brüder, bin ich sehr stolz, den Weg, den sie gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Und ich war nie vorsichtig auf sie. Und ich werde sie immer unterstützen, wo es nur geht. Aber klar, ich meine, wenn ich gesehen habe, dass er da Bundesliga spielen darf und nachher in die Serie A und. Klar, wenn ich das auch will. Mhm. Aber am Schluss, der Fußball, da wird er nicht geschenkt. Und da musst du alles selber erarbeiten. Und, ich habe alle Match geschaut von ihm. Oder natürlich versucht, alle zu schauen. Mhm. Aber ich kann nur sehr stolz einfach, ja. Also ich bin sogar auch sehr kritisch gewesen. Also okay. Ab und zu haben wir uns austauscht, mhm. Nicht nach jedem Spiel, aber dort weiss ich heute noch, dass er, wenn er mich fragt, wie hast du den Match gesehen, dann bin ich sehr kritisch und sage, hey, das hast du gut gemacht, das hast du weniger gut gemacht, das hättest du besser machen können. Aber immer nie versucht, ja.
Wärst du uns vor die besseren Standards?
Wow. Ja, ich glaube, wir haben alle so ein bisschen die Gendine mit den Standardsituationen. Ich durfte viele Standardschüsse in meiner Karriere. Francisco auch, Ricardo auch. Ja, da müssen dann andere entscheiden. Aber wie gesagt, mir ist egal, was die anderen sagen. Nee. Schlussendlich, ich glaube, wir sind alle drei Typen so ein bisschen dadurch ein ähnlich. Wir wissen, was unsere Stärken sind, was unsere Schwächen sind. Von dem her haben wir uns, glaube ich, nie so verglichen. Also jeder hat seine Stärken gehabt, aber ich weiss, dass jeder von uns drei gute Standards kann schiessen. Das ist schon so, ja.
Was sind deine Lieblingsstandards? Ecken, Freistoß oder?
Mehr Ecken, wenn ich ehrlich bin. Ja, Ecken. Freistöss bin ich im Ball nicht so der Spezialist.
Okay.
So direkt Freistöss habe ich fast nie Gold gemacht.
Okay.
Aber ich habe viele Assists über Eckball oder seitliche Freistöss. Aber so direkte Freistöss vom Zentrum, das war nicht so meine Stärke. Ja.
Dich als Ecke-Spezialist muss ich das jetzt mal schnell fragen, das braucht man nicht.
Ja.
Wenn Ecke-Schützen dort stehen am Eckpfosten, dann tun sie je nachdem ein Arm oder zwei Arm auf, bevor sie Decke dann ausführen.
Ja.
Hat das einen speziellen taktischen Hintergrund oder ist das einfach ein Automatismus, der sich irgendwie aus dem Training, aus der Ausbildung ergeht und dann immer passiert?
Ja. Nein, also ich habe, so wie ich es gelernt habe und so wie ich es auch geübt habe und so wie ich es auch kenne, wird das meistens immer einen Tag vor dem Spiel geübt, mhm. in den geschlossenen Trainings. Und da werden Varianten trainiert und dann gibt es verschiedene Varianten. Also man kann einen Arm aufheben, wie du sagst, zwei Arme. Man kann den Ball schnell berühren mit der Hand, dann weiss der Mitspieler, was er zu tun hat. Oder es gibt jenste Zeichen, mhm. Aber das wird schon trainiert, mehrheitlich.
Und es ist auch eine Absprache, von was dann taktisch ausgeführt werden soll,
genau.
Vom Mitspieler.
Und so. Genau. Ja. Also nicht vom Mitspieler, meistens ist ein Stab-Mitglied, der dann okay. um die Standardsituationen kümmert. Mhm. Und dann üben wir das im Training. Oder? Und dann weiß die Mannschaft, hey, wenn der eine die Arme aufgeht, müssen sich Spieler, die im Strafraum befinden, so und so bewegen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund.
Ist das typabhängig, ob man die Standort die Ecke jetzt weiter zum Goal anzieht oder weiter ins Feld rein? Oder ist das je nach Situation halt, wie es jetzt gerade ergibt und vielleicht auch wie viele Spielminuten ist, wie viel Risiko man nehmen will?
Also es gibt ja eben meistens im Profibereich gibt es dann so einen Videoanalyst, wo dann das analysiert, wie sich dann ja, der Gegner bewegt in der Standardsituation gegen sich. Und dann versuchen wir natürlich, die Schwächen auszunutzen. Oder? Und dann heisst es vielleicht mal, du musst auf der zweiten Posten die Flanke schlagen oder auf der ersten Posten. Wieso auch immer, eben, weil vielleicht der Gegner sich nach hinten orientiert und lieber auf der ersten Posten den Ball spielen. Oder vielleicht ist die ganze Mannschaft im Strafraum und dann ist der Rückraum frei.
Da kann man in den Rückraum spielen, ja.
Zum Beispiel, ja. Also es ist mehrheitlich wie das vorgegeben vom Videoanalyst über den Trainer, über den Staff. Und dann tun wir das auch meistens am Tag vor dem Spiel trainieren, damit wir wissen, ey, da haben wir vielleicht die Möglichkeit, zum Goal zu schiessen.
Hast du dir, was Ecke angeht, speziell bei irgendeinem Profi, Weltstar oder Mitspieler etwas abgeschaut? Also ich zum Beispiel denke, natürlich so grosse Namen wie Beckham und Figo und Juninho, aber wenn ich an die Schweizer denke, auch an Tranquillo Barnetta, an deinen Brüder, wo ja auch mega gute Flanken gespielt haben. Hast du dort irgendwo etwas abgeschaut oder versucht abzuschauen oder so?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe einfach immer so zwischendurch mal, als ich freie Zeit habe, immer Videos angeschaut. Die sind, dass, keine Ahnung, ich habe gesehen, dass zum Beispiel ein Ronaldo nach dem Training bleibt und Flanke um Flanke schlägt. Und da habe ich schon mir auch gesagt, okay, gut, dann mache ich das auch. Dann tue ich mal, wenn das Training fertig ist, nehme ich mal 10 Bälle und tue sie setzen und dann schlage ich eine Flanke nach der anderen. Und ja, so habe ich einfach so ein bisschen vielleicht etwas abgeschaut, dass man einfach mal nach dem Training mal muss ein bisschen länger bleiben und dann einfach mal 10, 20 Flanken schlagen, damit du viel bekommst.
In den Automatismus hineinkommt.
Genau. Aber sonst so Techniken oder so von grossen Stars, nein, habe ich nie geschaut. Ja, das ist so ein bisschen mehr das, ja.
Du hast Ronaldo gerade angesprochen. Für dich persönlich, wer ist der Goat? Oder näher am Goat? Messi oder Ronaldo?
Ja, die Frage gibt es, glaube ich, noch in 20 Jahren, oder? Nein, ich bin beide Spieler sehr, sehr speziell. Für mich beides Weltstars und Spieler, die alles erreicht haben in ihrer Karriere. Und der Ronaldo sicher mehr durch seine Arbeit. Ich will nicht sagen, dass der Messi nicht geschafft hat.
Aber er hat mehr Talent.
Ja, der Messi hat auch mehr Talent gehabt. Und ist einfach wahrscheinlich so einfach auf die Welt gekommen. Ganz einfach. Und hat einfach die Technik schon von Grund an gehabt. Ronaldo hat einfach, was mich bei ihm imponiert, heute noch ist mit 40 noch ein bisschen Maschine und körperlich. Aber das ist einfach harte Arbeit, das ist alles investieren in deinen Körper, weil der Körper ist heute Kapital bei einem Fußballer. Und ich sehe jetzt auch bei meinem Bruder, beim Ricardo, er ist immer noch auf Top-Niveau und was er alles investieren muss, damit er auf diesem Niveau kann bestehen kann, ist schon speziell, beeindruckend. Und ich wollte gar nicht wissen, wie es beim Ronaldo ist. Und der Messi hat halt viel mit dem Talent, oder? Mit dem Talent, aber auch ein grandioser Spieler. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Sie sind einfach beide top. Darum will ich mich da nicht festlegen.
Ist auch schwierig. Es ist auch Geschmackssache, glaube ich. Es sind so zwei Lager irgendwie. Oder wenn du Messi-Fan bist oder im einen Messi, dann sagst du Ronaldo in der nicht. Weil genau aus dem Grund, weil bei meinten sagt man, ja, der hat das Angebotstalent gehabt, scheinbar, Messi, und der andere, Ronaldo, hat sich das von A bis Z bis heute einfach erarbeitet und gekämpft und Extraschichten gemacht.
Absolut,
und bis heute. Und man kann jetzt von Fußball in den USA und in der arabischen Welt halten, was man will, aber dass die beiden gleich immer noch mit fast 40 auf dem Top-Niveau spielen, das ist auch nicht selbstverständlich.
Nein, überhaupt nicht. Und ich weiss, wie es ist, wenn man dann alle drei Tage ein Spiel hat. Ich habe es auch etwa drei Saisons erlebt mit der Europa League und der Meisterschaft und Cup und alles. Und dann ja, geht das schon als Substanz körperlich. Und dann musst du wirklich auch schauen, dass du dich nicht verletzt und so. Deswegen musst du viel schlafen, gut ernähren, gesund ernähren. Ja, all das Zeug, was es gibt, gut erholen nach den Trainings, mal ins Kältebad, die einen gehen in die Sauna und. Ja, das ist schon extrem, ja.
Wer war für dich in deiner Profikarriere der beste Mitspieler gewesen? Fußballtechnisch oder menschlich oder beides?
Gute Frage.
Boah.
Ja, das habe ich gehabt. Also ich bin damals in St. Gallen, wo ich war, hatte ich einen Mitspieler, den Janjatovic. Muss ich sagen, ein geiler Fußballer. Also der war noch jung damals. Aber er war ein geiler Kicker. Ja, auch sehr menschlich, ein lustiger Typ und sehr angenehm. Ich bin eh auch ein Typ gewesen, der es eigentlich mit allen gut gehabt. In jeder Mannschaft, wo ich war, nicht so Probleme gemacht oder so. Mit den einen vielleicht ein bisschen besser oder so, aber ich habe mich nie so an eine Gruppe angeschlossen oder so, sondern bin einfach gegangen. Ich musste meine Mitspieler, habe versucht, mich allen gut zu haben, alle zu respektieren. Gibt es dann ab und zu im Training Diskussionen, aber das ist auch gut.
Innerhalb von Emotionen passiert das?
Genau, innerhalb von Emotionen. Wichtig ist, dass man nach dem Training sich die Hand wieder gibt und dann am nächsten Tag dann das regeln tut. Ja, ich hätte gerne beim SZ damals einen schönen Bächler erlebt. Vor seinen grossen Verletzungen, weil mein Bruder hat mir schon gesagt, dass er schon früher, ich weiß noch, dass er hat ja den gleichen Jahrgang wie ich, der Schönbi. Und hat damals, als ich in der Juniorenzeit, war immer top gewesen. Also er war für mich der Beste in dem Jahrgang gewesen. Und dann hat er ja auch relativ früh in der Super League gespielt und. Und ich verstehe bis heute nicht, warum er nie ins Ausland gegangen ist. Weil er hat locker eine Karriere können im Ausland machen. Aber nachher hat er sich eben leider schwer verletzt. Es war 2 Jahre oder 1 Jahr, ich weiß nicht mehr, wie lange das war, ist er weg gewesen. Und dann, als er zurückkam, haben wir noch zusammen gespielt, 2 Saisons. Und dort war er auch gut gewesen. Aber ich glaube, er war noch besser gewesen, bevor der Verletzung.
Ja, so.
Und er hätte gerne erlebt, ja. Ja. Aber sonst, ja, so etwas Spezielles, nein, gibt es nicht. So einer, der dann eine riesige Karriere gemacht hat, nicht unbedingt.
Zum Schluss möchte ich noch dich vielleicht eine provokante Frage fragen. Du hast ja bei beiden Vereinen deine Erfahrungen gemacht. Mhm. GC oder FCZ? Also ist Nummer 1 von Zürich?
Ja, sehr provokante Frage. Nein. Ja gut, ich bin da sehr, sehr neutral. Also ich habe bei beiden eine schöne Zeit gehabt. Bei beiden habe ich viel zu verdanken. Ist klar, es ist eine spezielle Konstellation, weil meine beiden Brüder im FCZ waren. Ich dann bei GC Junior und dann später auch beim FCZ. Und ich wollte mich da auch nicht festlegen. Im Moment, wenn man das so von außen betrachtet, ist FCZ vorne weg, bin ich der Meinung. GC hat in den letzten Jahren extrem viele Probleme gehabt. Aber ich habe schon das Gefühl, jetzt mit dem Alain Sutter, und die ganzen Leute, die im Nachwuchs da arbeiten, dass da sicher eine gute Zukunft auf sie zukommt. Und beim SZ müssen wir schauen, wie sich das entwickelt. Aber im Moment ist gerade der SZ vorne. Und ich wünsche auch beiden alles Gute und wollte mich da nicht verstecken.
Hast du Ambitionen, um irgendwann wieder zurückzugehen im Fußball, im Profifußball, in Funktionär, Trainer, Manager-Bereich? Oder sagst du, hey, Ich habe meine Zeit jetzt im Profifußball gehabt. Ich genieße jetzt noch in der ersten Liga abzukicken, aber sonst ist das Kapitel für abgeschlossen.
Nein, abgeschlossen ist es auch definitiv nicht. Ich habe damals in der U21, als ich war, beim FCZ, habe ich meine Trainer-Diplome angefangen zu machen. Und als ich sozusagen meine Karriere beendet habe, bin ich dann Teammanager geworden von der ersten Mannschaft beim FC Zürich und habe dort auch noch meine Erfahrungen können sammeln. Ich bin jetzt gerade kurz vor dem Abschluss mit dem Sportmanager.
Cool, ja.
Sportmanagement-Studium. Was mich auch sehr interessiert, was so ein bisschen hinter den Kulissen passiert bei meinem Verein. Ja, ich lasse mir noch ein bisschen offen. Ich will das Jahr sicher noch erste Liga spielen und dann nächsten Sommer mal schauen, wo der Weg sich anschlägt. Aber ich bin da relativ offen in beiden Richtungen. Ja. Aber sicher etwas im Fußball würde ich gerne noch sicher machen. Wir haben ja noch unsere eigene Academy, wo wir unser Herzensprojekt, das wir in den letzten zwei Jahren ein bisschen aufgebaut haben, wo wir ein mit Jungen zusammenarbeiten. Aber dort muss ich sagen, langfristig sehe ich mich dort nicht, weil ich würde schon gerne irgendwo im Profibereich
oder im Manager, Sportdirektor.
Ja, irgendwo vielleicht in dieser Richtung oder Assistenztrainer oder so vielleicht. Aber schon wenn die Junioren sind, dann schon ein bisschen im Leistungszentrum, also ab 15, 14, 13 aufwärts, dort schon, ja.
Was passiert ist, Roberto Rodriguez als Trainer, der Funktionär oder Zürich hat ein neues, richtiges Fußballstadion?
Ja, also verstehe ein bisschen die Ärger von diesen Vereinen. Ich glaube, es wird schon erste Roberto irgendwo eine Funktion im Trainerbereich oder in einem Verein rein, etwas zu machen. Weil das mit dem Fußballstadion zieht sich ja extrem in die Länge. Und ich finde es einfach, also meiner Meinung nach, finde ich es einfach traurig, dass so eine Stadt wie Zürich kein richtiges Fußballstadion hat. Weil, muss einfach etwas passieren. Es ist für mich einfach, ich verstehe es einfach nicht. Es ist für mich unverständlich, dass kein Stadion da in Zürich ist. Ein richtiges Fußballstadion, wo man hat ja die Möglichkeit, finanziell. Aber eben stellen sich halt immer wieder Leute quer. Ich weiß nicht, was dort genau abläuft. Ich bin jetzt zu weit weg.
Weiß ich auch nicht. Ich würde es, glaube ich, auch gar nicht raus.
Nein, es ist unglaublich. Aber das zeigt einfach wiederum, dass wir einfach zu viel Angebot haben. Der Schweiz. Für Kinder. Dass Fußball nicht so die Religion genießt wie dem Sinn.
Ja, wie andere Länder.
Wie in anderen Ländern, oder ja.
Wir haben halt auch, wir können auch froh sein, dass wir so als so kleines Land auch Sachen wie Hockey und Eishockey und Wintersport und sonst mega erfolgreich sind und so. Aber darunter liegt dann halt einfach der Fußball.
Extrem. Finde ich auch. Ich meine, ich war auch in Deutschland und die komplette gesehen. Ich meine, die Leute, die leben den Fußball. Es ist unglaublich. Also, da jeder, sogar Grosseltern, sind im Stadion und fiebern mit. Und das fällt mir schon halt in der Schweiz. Dass die Liebe zum Fußball, so wie es in Italien ist, wie es in Spanien ist, wie es in Deutschland ist, das fällt mir schon extrem in der Schweiz. Und ich glaube, wenn das in der Schweiz wäre, dann hätten wir, glaube ich, schon lange ein Fußballstadion.
Ja, das glaube ich auch. Wenn man andere Schweizer Großstädte anschaut, Bern, Basel, St. Gallen, aber kleine Thun hat ein schönes Stadion. Luzern und Zürich bringt es einfach nicht an. Schwierig.
Ja, absolut. Aber ich hoffe, dass natürlich so schnell wie möglich etwas passiert. Das wäre natürlich schön, weil wir haben vor allem im FCZ auch ja riesige Fans.
Mhm.
Und das ist auch extrem gewachsen in den letzten Jahren. Darum wäre es schon schön, wenn du so in einem Stadion, in einem Kessel, jetzt den Kessel da kannst spielen und dann so viele Fans, dann klingt es schon mal anders, ja.
Definitiv. Roberto, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war mega cool gewesen, mit dir über dich, deine Karriere und deine Einblicke auf den Fußball zu reden. Danke vielmals. Hat mir sehr viel Spass gemacht.
Danke für die Einladung und hoffentlich mal wieder bis bald. Ja.
Sehr gerne. Ja. Mach's gut.
Danke.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.